aber wir bleiben einfach hier bei Menschen, wir bleiben bei Prozessen und das darf man bei all dem technischen Kram, der möglich ist, nicht außer Acht lassen.
Modern Work to Go. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go. Hier ist immer euer Florian und willkommen zum zweiten AI-Talk. Letzten Monat habe ich das erste Mal alleine aufgenommen, habe ein bisschen meine Sicht dargestellt, wie ich finde, wie AI gerade dasteht und was ihr vor allem gerade beachten müsst. Und ich habe ja angekündigt, wir wollen Use Cases machen, wir wollen in die Tiefe gehen, wir wollen reale Beispiele zeigen. Und dazu habe ich mir meinen Kollegen, den Jan, eingeladen. Und der wird uns heute zeigen, wie er AI beim Kunden schon einsetzt, beziehungsweise sein Alltag sich auch verändert hat. Und da wir ja nur 20 Minuten Zeit haben, schnappt euch einen Kaffee oder ein Kaltgetränk. Wir steigen gleich ganz tief ein. Jan, schön, dass du da bist.
Ja, hi Flo und danke für die nette Einleitung. Ich wollte mich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Jan. Gerne. Ich bin seit ungefähr 4,5 Jahren bei Seibert und seit ein bisschen weniger als einem halben Jahr beschäftige ich mich ganz intensiv mit dem Thema AI und Automation. Das hat erstmal damit angefangen, dass ich es in meine Arbeitsabläufe innerhalb der Seibert Academy habe einfließen lassen. Und dann ist es irgendwann dazu geswitcht, dass ich mich mit den KI- und Automation-Abläufen auch bei den Kunden beschäftige. Und das ist jetzt gerade mein Arbeitsalltag, das füllt mich aus und das macht mir richtig Spaß.
Ja, du kommst ja aus dem Lernen heraus, Lernpädagogik ja auch. Du bist eigentlich das perfekte Beispiel für das Thema Weiterentwicklung. Vielleicht mal die Frage vorneweg, was glaubst du, was braucht man jetzt aktuell für so ein Skill, für so eine veränderte Welt mit Agenten, mit viel AI, mit Prozessautomatisierung? Was glaubst du, ist gerade wichtig, damit man sich auch, wie du zum Beispiel, auch von vor der Kamera Lernvideos aufnehmen hin zu sowas Technischem dann auch vielleicht weiterentwickeln kann?
Das würde ich ganz klar mit Neugier beantworten. Also die Neugier, die ist das, was mich antreibt. Natürlich muss man eine gesunde Portion technisches Verständnis mitbringen. Aber wenn man da so ein bisschen, ich sag mal, Anfangsenergie reinsteckt, und über die Neugier und die tatsächlichen Use Cases, die einem im Alltag begegnen, rangeht, dann hat man da eine unglaublich steile Lernkurve, meiner Meinung nach. Gut, wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir in einem sehr technahen Unternehmen sind. Das heißt, ich kann auch mal Kolleginnen und Kollegen fragen, wie jetzt irgendwas umzusetzen ist. Und wir haben so interne Enablements am Laufen, wo wir ein bisschen abgeskillt werden, sage ich mal. Aber grundsätzlich ist Neugier einfach der Treiber der Innovation an dieser Stelle, gepaart mit der Vorstellung, wie etwas sein könnte. Und dann ist es so ein Zirkel, ja. Also ich fange an zu begreifen, was bereitet sich da eigentlich für ein Feld für mich aus? Und dann werde ich wieder neugierig, wie kann ich das in meine Arbeit einfließen lassen? Wie kann ich das umsetzen? Und da war die Lernkurve einfach wirklich steil in den letzten Monaten, das muss ich sagen.
Ja, das glaube ich. Das werden wir gleich mal ein bisschen auseinandernehmen, was deine Lernkurve war und was du gerade machst. Vielleicht noch die Frage auch jetzt vorneweg, was gibt denn die Energie bei der Arbeit? Hast du das gerade schon beantwortet oder gibt es da noch was anderes?
Also im Prinzip ist es das. Was mir aber auch nochmal einen Schuss extra Energie gibt, ist, also ich meine, ich habe jetzt für das Thema wirklich Feuer gefangen. Ich setze das in meinem Arbeitsalltag ein, aber ich darf es auch Kunden gegenüber zeigen. Und wenn da der Funke überspringt, das ist wirklich ein toller Moment. Das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, wie quasi so aus der nebulösen Vorstellung, also unser Unternehmen muss sich auf KI und Automatisierung einstellen, wie daraus was Konkretes wird. Dann fängt nämlich da oben an, bei den Kunden, bei meinem Gegenüber, fängt es an zu arbeiten und die reflektieren das, was sie sozusagen gelernt haben, jetzt auf ihre Fälle und sie fangen den Funken und das ist wirklich, das ist ein toller Moment eigentlich immer.
Ja, dann lass uns an diesem Moment doch mal direkt teilhaben. Es hören uns ja ein paar Leute zu, zumindest im Nachgang. Erzähl mal so ein bisschen, warum das Thema AI, klar, warum AI wichtig ist, wissen wir, glaube ich, alle, aber auch das Thema Automatisierung da drin in Kombination so wichtig ist.
Ja, ich würde das erstmal so darauf sozusagen beantworten, dass wir die Schritte, die wir händisch mit der AI machen, also ich gehe zu einem Chat, weiß ich nicht, Gemini, ChatGPT, wir alle nutzen diese Chat-Modelle, fangen an mit dem Chat zu reden, komm zu einem Ergebnis, nimm das wieder mit, kopiere die Ergebnisse vielleicht in ein anderes Tool. Daraus wird irgendwie ein E-Mail-Text, daraus wird dies, daraus wird das. Diese Schritte, die kann man eigentlich viel effektiver denken, besonders wenn sie sich wiederholen. Also das ist so ein bisschen die agentische Sichtweise. Wenn ich einer KI einen Kontext geben kann und sie in einen Workflow einbaue und der Workflow immer durch ein Ereignis ausgelöst wird, meinetwegen, und dann die KI bekommt diese Information, verarbeitet sie, dann muss ich der KI nicht wieder von Anfang an sagen, ja, guten Morgen, hallo, diesmal geht's um das Thema, sondern die KI hat schon den Kontext. Und das ist so ein bisschen der Gamechanger aus den letzten Monaten, den ich mitgenommen habe, dass die KI mit Kontext loslegt und nicht wieder von vorne beginnen muss.
Ja. Da kann man sich ja auch Google Gem zum Beispiel schreiben. Bei ChatGPT heißt es, glaube ich, GPTs, die man sich setzen kann, um diesen Kontext herzustellen und dann auch schon so ein bisschen so ein Priming zu haben. Was hat das mit der Prozessautomatisierung dann noch zu tun? Du hast jetzt schon gesagt, Dinge, die ich vor allem immer wieder mache, wiederhole. Jetzt hast du sehr textnahe Beispiele genannt. Nehmen wir uns mal so ein bisschen in diese Welt mit, was unsere Kunden da gerade machen und was auch dieser große Gamechanger ist, außer diese Copy-Paste-Aufgaben theoretisch gesehen zu automatisieren.
Wir können ja mal bei dem Textbeispiel sozusagen, das haben wir jetzt im Hinterkopf. Und dann stellen wir uns mal vor, die Eingabe ist aber ein unstrukturierter Wust aus Dokumenten. Beispielsweise ein E-Mail-Verkehr mit einem Kunden. Da hat der Kunde noch ein PDF mitgeschickt. Und der Kunde hat auch noch, weiß ich nicht, ein Doc oder ein Dokument oder sowas oder einen Link oder irgendwas. Ja, also wir haben quasi einen unstrukturierten Kontext an Informationen und da könnte die AI oder ist die AI mittlerweile sehr gut in der Lage, diese Informationen durchzugehen und zu strukturieren und dann im nächsten Schritt vielleicht an eine AI überzuleiten, die einen Text erstellen kann oder irgendwas anderes damit machen kann, das wieder umstrukturiert oder bewertet, wenn man jetzt irgendwie eine Kundenanfrage auf gewisse Kriterien prüfen will, ob das jetzt für uns eine interessante Anfrage ist oder ob sich der Kunde noch nicht so genau klar ist, was er eigentlich will jetzt zum Beispiel. Ja, dann kann man quasi einmal diesen Part Informationen extrahieren, strukturieren, weitergeben und dann hat man nochmal den Part Text daraus erstellen. Und in solchen Workflows denken wir, wenn wir mit Kunden arbeiten und vor allem sehr nah an den Prozessen, also eigentlich arbeiten wir an den Prozessen von den Kunden. Was wir machen, ist im Prinzip eine Prozessberatung und gucken uns die Prozesse an. Wie können wir die denn eigentlich mit den Hilfsmitteln, die halt im besten Fall in so einem Aha-Moment dem Kunden schon klar geworden sind und die in der Praxis durch unsere Expertinnen und Experten umgesetzt werden können. Wie können wir die Prozesse anpacken, sodass sie in das heutige Zeitalter, sage ich mal, gehören? Und da bemühe ich immer ganz gerne so ein Bild von einem Exoskelett. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja so Exoskelette, die man sich anlegen kann, um irgendwie weiter zu wandern oder steiler die Berge hochzugehen oder auch ganz praktisch im Lager vielleicht die Kisten besser hochheben zu können und so weiter. Sowas ist im Einsatz und so sehe ich AI und Automations in dem Fall. Ich sehe sie nicht als den kompletten Roboter, der alles ersetzt, sondern wir nehmen uns die Prozesse und unterstützen damit das, was wir im Tagesablauf tun. Also das Exoskelett ist die KI. Und immer noch ist der Human in the Loop, ist ja das Stichwort da, immer noch hält der Mensch die Kontrolle und führt eigentlich die wichtigen Schritte aus oder gibt Freigaben und steckt seine menschliche Intelligenz mit rein.
Ja. Das ist natürlich, also viel Copy-Paste-Aufwand wird reduziert. Ich kann vor allem sehr viel Kontextelemente mit einbinden. Aber nimm uns noch mal so ein bisschen mit, wie so ein Prozess dann wirklich aussehen kann. Du nutzt ja viel N8N zum Beispiel. Es gibt noch sehr viele andere Automatisierungstools. Ich glaube, was man nimmt, ist dann am Ende gar nicht so entscheidend. Gibt es natürlich Unterschiede mit Lizenz und wo kann ich es installieren? Ist es Cloud, ist es nicht Cloud? Wie sieht es im Datenschutz aus und so weiter? Gibt es natürlich durchaus Unterschiede. Aber nimm uns mal so ein bisschen in so komplexe Welten mit, auch Anbindungen, Drittsysteme, wo dann auch ein bisschen Magie dann nachher stattfindet.
Wir haben jetzt kürzlich mit einem Zero-Touch-Auftragsmanager sozusagen angefangen zu arbeiten. Der ist noch nicht ganz live, aber der funktioniert schon mal so in der Variante, wie er gerade da ist. Also was passiert? Eine E-Mail kommt in mein Postfach rein. Das Postfach ist vielleicht aufträge@firma.de. Diese E-Mail wird ausgelesen. Und der erste KI-Agent in diesem Workflow, der guckt sich an, was bestellt hier der Kunde. Und dieser KI-Agent hat nicht nur das Gehirn in Form von diesem Large Language Model, was angeflanscht ist, sondern der hat sogar Tools in der Hand. Der kann in den Lagerbestand gucken. Das muss er ja machen, um zu bewerten, ob diese Anfrage positiv oder negativ beantwortet werden kann. Der kennt die Rahmenverträge der Kunden. Der weiß, also wenn die Firma Florian Schneider GmbH und Co. KG bestellt. Da ist ein Lizenzrahmen, also es gibt einen Rahmenvertrag mit 15% auf bestimmte Produkte. So, dann haben wir den Lagerbestand, dann haben wir bestimmte Rahmenverträge vom Kunden. Auf dieser Basis bewertet dieser Agent diese Anfrage und sagt halt, ja, 50 Stück von dem Produkt A mit den 15%, die vielleicht rabattiert auf Florian Schneider immer weiterlaufen. Das geben wir mal weiter in die Erstellung eines PDF-Dokuments, also eine Auftragsbestätigung im Prinzip. So, dann erstellt dieser Workflow noch eine komplette Auftragsbestätigung mit der fortlaufenden Nummer in unserer Logik sozusagen, die wir benutzen. Dann geht es vielleicht weiter und es checkt, Moment, okay, hier, die Kosten sind über 1.000 Euro. Das ist jetzt eine Fantasiegrenze, die können ja irgendwo liegen. Aber es könnte zum Beispiel noch eine Gabel sozusagen eingebaut werden. Ja, hier 10.000 Euro, 1.000 Euro Grenze oder sowas. Da muss noch mal jemand mit der Hand drauf gucken. Das ist so viel Geld, das wollen wir nicht komplett automatisiert abwickeln. So, und dann könnte sofort auch in Drittsysteme, zum Beispiel in ein CRM-System oder in ein ERP-System oder wohin auch immer, diese Informationen auch noch gespiegelt werden, um den Auftrag auch wirklich durchzuführen. Jemand muss ins Lager gehen, muss die Sachen holen, je nachdem, was für Produkte es sind. Ja. Er muss sie bereitstellen, muss sie packen, muss sie versenden. Das ist vielleicht geregelt über Jira oder irgendein anderes ERP-System oder wie auch immer. Ja, also da kann die Übergabe auch noch mal stattfinden. Und vielleicht ist ja der Agent auch da rausgekommen, dass die Sachen gar nicht auf dem Lager sind. Da muss viel früher ein Mensch informiert werden, da muss nachbestellt werden. Vielleicht wird aber auch kein Mensch informiert, vielleicht wird auch automatisch die Bestellung für einen Teil ausgelöst. Ja, das kann man dann nochmal weiterdenken. Aber so wird quasi nach und nach dieser Workflow, dieser Arbeitsprozess nachgebaut. An den Stellen, wo es sinnvoll ist, noch einen Mensch einzubinden, kommt die Person rein, wird die informiert, vielleicht wird auch ein Team informiert, wir wollen es ja nicht an Florian Schneider abhängig machen, wenn der nächste Woche in Urlaub ist, dann liegen unsere Bestellungen flach, das geht auch nicht, sondern wir wollen das ja vielleicht an ein Team geben und so entsteht dann im Prinzip eine Freigabe und eine vollautomatisierte Auftragsabwicklung.
Bis genau, zu einem gewissen Grad. Ja, es gibt zwei spannende Aspekte daran. Das eine ist, dass ich natürlich so viele andere Systeme und Datenquellen anbinden kann, Stichwort API, MCP-Server und so weiter, dass ich zum Beispiel sagen kann, wenn ein Auftrag reinkommt, wenn ich jetzt mal an Cybert denke, wir haben auch so ein Auftragseingangs-E-Mail-Postfach, wenn der Kunde schreibt, sitzt bisher immer jemand hier und versucht das händisch, den angelegten Deals im CRM-System zuzuordnen und zu schauen, hey, was ist denn das? Und eigentlich ist es eine sehr einfache Aufgabe, weil es gibt eine klare Auftragsnummer, es gibt eine klare Angebotsnummer, es gibt einen klaren Kundennamen und der ist theoretisch gesehen im CRM relativ einfach auffindbar. Und klar, das kann eine KI theoretisch gesehen in der Form einer Prozessautomatisierung natürlich für mich tun und diesen Auftrag theoretisch gesehen zumindest mal dokumentieren und sagen, hey, der ist jetzt da, theoretisch auch den Status des Deals verändern, sagen, hey, gewonnen und könnte dann den nächsten Schritt einleiten, dass diese Auftragsabwicklung hinten raus auch passiert. Und theoretisch könnte auch gleichzeitig vielleicht ein Ticket oder an die Buchhaltung, ins SAP-System, in die Abrechnung von Finance dann geschickt werden, dass direkt eine Rechnung gestellt wird, mit den entsprechenden Zahlungsbedingungen, wie du schon sagst, dann vielleicht unter dem Rahmenparameter oder Rahmenbedingungen, die der Kunde vielleicht deklariert hat, vielleicht kriegt er das Konto, 2%, wenn er schneller zahlt und so weiter. Das könnte man entsprechend alles automatisieren. Also das ist etwas, was Prozessautomatisierung heute sehr smart macht. Und der zweite Aspekt ist, AI halt damit reinzubringen. Also Prozessautomatisierung gibt es schon sehr lange. Das machen große Firmen, gerade Versandhäuser, ja schon sehr lange, sonst würden sie dieses Volumen ja gar nicht stemmen können. Und auch an vielen anderen Stellen gibt es schon sehr viele Automatisierungen. Aber sehr häufig musste da sehr individuell Schritt für Schritt gebaut werden. Also wenn PDF reingekommen ist früher, dann musste das gepasst werden. Also da musste analysiert werden, was steht da. Und da musste geguckt werden, schafft man es, die Auftragsnummer zu identifizieren und nicht die Telefonnummer zu parsen, die vielleicht der Kunde angegeben hat oder sonst irgendetwas. Und AI hat natürlich heutzutage viel mehr Metainformationen und kann so ein Dokument auch viel besser verstehen. Selbst wenn der Kunde die Auftragsnummer mitten in den Fließtext reinschreibt, kann die AI das in der Regel halt auslesen und versteht das Ganze und kann das dann auch wieder zuordnen, gerade wenn man die AI vielleicht noch mit ein paar Daten antrainiert hat. Und das ist natürlich ein smarter Punkt, den es so früher nicht gab. Also man musste da sehr viel händisch machen.
Man darf da aber auch nicht die KI an der Stelle sozusagen überschätzen und sagen, das klappt jedes Mal in der großen Zahl der Fälle, ne? In den zehntausenden Fällen, die vielleicht in einem Jahr durchlaufen, kann es zu Fehlern kommen. Aber dafür gibt es ja, ich sag mal, Praktiken, damit umzugehen.
Kann bei Menschen auch passieren.
Passiert wahrscheinlich sogar bei Menschen. Ne? Nehmen wir mal an, die Daten sind jetzt durch so einen Workflow gelaufen. Es gibt innerhalb dieses Durchlaufs von dem Workflow den Kontext der Anfrage. Es gibt das, was die KI irgendwann mal damit gemacht hat, wie die das bewertet hat. Und dann gibt es irgendwie das Ergebnis, was produziert worden ist. So. Das Ergebnis kann ja wieder eine KI als Kontrolleur noch mal gegentesten gegen das, was eigentlich reingekommen ist. Und wenn in diesem Test was schiefläuft, dann kann ja auch wieder der Mensch in die Schleife genommen werden. Also da gibt es durchaus Praktiken und auch Best Practices sozusagen, um solchen Fehlerquellen vorzubeugen, die dann durch, also KI ist ja nicht deterministisch. Das heißt, ich frage sie dreimal was und dreimal sagt sie mir eine ähnliche Antwort, aber nicht die 100% gleiche Antwort. Ja? Damit müssen wir leben, das ist eine Realität und meiner Meinung nach wird die Realität auch erstmal noch bis auf Weiteres so bleiben. Wir können der KI nur genug Kontext geben, dass sie mit der allerhöchsten Wahrscheinlichkeit immer das Richtige tut. Und das ist in den Fällen ja auch testbar. Also dagegen, wenn so ein Workflow steht, kann man ja mal eine relativ große Zahl an Testfällen laufen lassen und die kontrollieren, ob das passt oder nicht.
Wie es immer mit allen Tools ist, die man einführt, gerade wenn man viele Dinge automatisiert oder viele große Daten verarbeitet, muss man am Ende testen, ob sie valide sind. Das steht und fällt ja nicht nur mit dem Thema AI oder Automatisierung, sondern haben ja Versicherungen, Banken und so weiter ja schon seit Jahren das Thema, dass sie Dinge sauber testen müssen, dass die Daten da nicht falsch sind, wenn sie die in der Datenbank zum Beispiel verarbeiten in irgendeiner Form. Wie geht man denn typischerweise bei einem Kunden jetzt heran? Jetzt haben wir sehr viel über so etwas einfache Anwendungsfälle mit Texten gesprochen. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Da kommt ein Text rein, vielleicht eine PDF, eine E-Mail vom Kunden, da muss ich das CRM-System anbinden, habe 2, 3 Abläufe und so weiter. Das kann ich wahrscheinlich oder habe ich wahrscheinlich vielleicht in meiner Organisation per Prozessdiagramm vielleicht sogar schon mal aufgezeichnet oder habe es zumindest im Handbuch irgendwie beschrieben, damit vor allem die Leute, die das machen und ausführen, das theoretisch in der Doku nachgucken können. Das ist jetzt relativ einfach. Nimm uns mal so ein bisschen mit in eine Welt, die ein bisschen komplizierter ist, vielleicht auch ein bisschen analoger ist und vielleicht nicht so dieses A-typische, da kommt eine E-Mail rein, die verarbeitet werden muss. Wie geht man da heran, so diese schwierigen Fälle auch zu finden? Da gibt es doch ein Framework, oder?
Also die Antwort ist im Prinzip, da muss man hoch individuell rangehen. Und man darf eins nicht vergessen, wenn man sowas macht und implementiert, gerade bei den Fällen, die du gerade so ein bisschen geschildert hast, dann verändert man die Arbeitswelt von Menschen. Und dann haben wir auf einmal kein technisches Thema, sondern wir haben so ein People-Business-Thema. Wir müssen mit den Menschen an diesen Prozessen arbeiten. Das heißt, wir dürfen, also der größte Fehler, den wir machen können, ist, in Unternehmen kommen und sagen, wir automatisieren rechts und links, gibt uns mal hier Geschäftsführer, IT und Vertriebsleiter und dann automatisieren wir alles. Ne? Und am Ende ist alles automatisiert und die Vertrieblerinnen und Vertriebler stehen da und denken so, was ist hier eigentlich los? Die dürfen wir nicht verlieren. Also von daher, unsere Vorgehensweise ist da erstmal, in eine sehr starke Analysephase zu gehen. Da haben wir Templates erarbeitet, Checklisten erarbeitet. Was ist eigentlich als Sockel notwendig, um mit dem Kunden in eine Automatisierung zu gehen? Die sind erstmal relativ technisch, aber auch schon so ein bisschen in Richtung Guardrails. Das ist ja auch immer ein Thema, was darf eine KI eigentlich verarbeiten? Governance-Themen und so weiter. Und wenn da überall grünes Licht gegeben ist, dann gucken wir Prozesse im Detail an. Was wir erstmal machen, ist eine Anamnese von dem Prozess, ohne das überhaupt zu bewerten. Wir wollen erstmal verstehen, was passiert heute ohne KI und Automation. Und dann gehen wir quasi für uns mit unseren KI-Experten, Automation-Experten, gehen wir, ich sag mal, in die Küche und brodeln was zusammen und kommen mit Vorschlägen wieder zurück zum Kunden. Und das ist auch nicht die eine Lösung, sondern das sind verschiedene Scopes von Vorschlägen, wie wir eine Automatisierung herbeiführen können. Ja, also stell dir einfach verschiedene Teile von dem Exoskelett, was ich eben bemüht habe, vor. Vielleicht brauchen wir erstmal nur die Beine, damit das Projekt überhaupt in diesem Rahmen, der gesteckt ist, machbar ist. Vielleicht machen wir aber auch schon Beine und Arme oder vielleicht Beine und rechten Arm. Ja? Also wir geben dann verschiedene Vorschläge und dann versuchen wir natürlich in die Umsetzung der Automation zu gehen, in Review-Prozess das auszuliefern, so dass es auch den Leuten, also wirklich Leute nicht verlieren, das ist People-Business. Das hilft keinem, wenn das was verbessert und am Ende kann es nicht genutzt werden.
Genau. Definitiv. Das vielleicht nochmal ein bisschen zur Einordnung für die Leute, die jetzt zuhören. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Verständnis davon, was das Ganze bringen kann, warum AI und Prozessautomatisierung eine gute Ergänzung bzw. ein gutes Team sind. Aber hol uns noch mal so ein bisschen ab zum Thema Technik, Aufwand, Kostenfaktor. das, was du jetzt gerade beschrieben hast, könnte ich jetzt auch als ein sehr großes Projekt betiteln. Große Prozessanalyse erstmal zu machen, viele Fragen zu stellen, langes laufendes Projekt und dann hohe Implementierungskosten dahinter. Stimmt das oder geht das auch leichtgewichtig?
Klare, kommt drauf an, Antwort. Ne? Also wenn der ja. Prozess, den wir automatisieren wollen, groß und schwer und aus verschiedenen Teilen besteht, dann ist das natürlich ein Riesenthema. Man ist sozusagen auf der rein technischen Ebene, ich sag mal jetzt ganz provokant, mit 900 bis 1000 Euro zum Beispiel mit einem Hosting in der Google-Welt, mit der Google-KI, einer Instanz von N8N, ist man sauber aufgestellt, also richtig gut aufgestellt und hat eigentlich ein Schweizer Taschenmesser zur Automatisierung. Wenn man das mal über den dicken Daumen hochrechnet aufs Jahr, sind es 12.000 Euro. Wenn das, ich sag mal, in der Woche 20 Arbeitsstunden einspart, dann ist man super schnell in einer Return of Invest Rechnung oder On Invest Rechnung, die richtig gut aufgeht. Ja? Also ich sag mal, damit hat man ein super gutes Minimum Setup geschaffen und kann eigentlich direkt loslegen. Dann kommt natürlich nochmal als einmalige Kosten dazu, den Workflow auch zu bauen, zu gestalten. Das ist, wie gesagt, also das kann schnell gehen. Das kann ein Projekt sein, was in 20 Stunden oder Arbeitsstunden von so einem Automation Engineer erledigt ist. Es kann aber auch sein, dass das einfach was Komplexeres ist, mal 40 Stunden dauert. Da mag ich gar keine pauschale Aussage leider zu treffen.
Das ist jetzt auch noch nicht wirklich viel. Okay, ja. Aber das scheint überschaubar zu sein. Das heißt, der Return kommt auch bei kleinen Veränderungen sehr, sehr schnell.
Absolut, absolut. Das würde ich auf jeden Fall so sehen, ja.
Ja. Also ihr seht, ihr könnt mit Kleinigkeiten sofort theoretisch gesehen starten. Man muss nicht das ganz große oder den schwersten Prozess, den man hat, anfangen zu automatisieren oder dort eine Verbesserung. Eine Teilautomatisierung geht ja letztlich auch, dass man einzelne Schritte anfängt zu automatisieren. Das heißt, ihr könnt im Kleinen anfangen. Vielleicht wirklich so etwas wie das Dispatching bei der Auftragsabwicklung, E-Mail-Eingang. Es gibt im Support, gibt es unfassbar viele Möglichkeiten in der Content-Erstellung, im Sales-Bereich, in der ganzen BWA. Bei uns in der Buchhaltung wird auch sehr viel mittlerweile mit Agenten automatisiert, weil es da eben auch klare Muster gibt, die man sehr häufig abgreifen kann. Und dafür muss man gar nicht die große Optimierung machen, dass man sagt, ich spare hier 100.000 Stunden im Jahr ein, sondern es können auch vielleicht in einem Team die 20 Stunden auf vielleicht 20 Personen gerechnet sein, die dann schon einen großen Return erzeugen, weil die Stunden dann frei werden, weil ich sie eben automatisieren kann. Wollen wir noch irgendwas vergessen, Jan? Sollen wir noch irgendwas zum Schluss erwähnen, was ganz, ganz wichtig ist?
Obwohl es ein technisches Thema ist, ist es auch ein menschliches Thema. Das ist, glaube ich, das, was mir so als, du hast es ja eingangs erwähnt, so als Pädagoge irgendwie auch noch wichtig ist. Also ich bin von der pädagogischen Praxis weit weggerückt in meinem Arbeitsleben, aber wir bleiben einfach hier bei Menschen, wir bleiben bei Prozessen und das darf man bei all dem technischen Kram, der möglich ist, nicht außer Acht lassen. Das wäre so mein Abschlussplädoyer.
Ja, deswegen sprechen wir ja immer auch vom Dreiklang Mensch, Organisation und der Technik. Und ich glaube, wir können über alles einmal berichten. Wir haben viele Beispiele. Falls ihr jetzt Bock bekommen habt und sagt so, hey, ich will da auch mal was ausprobieren. Der Jan ist unser absoluter Experte dafür und steht gerne zur Verfügung, erste Gespräche zu führen. Wir sind auch seit neuestem N8N-Partner jetzt. Also das Thema Google und N8N, das, was du gerade skizziert hast, können wir theoretisch gesehen sofort ausliefern. Das heißt, wenn ihr da irgendwie mal was testen wollt und auch mal sehen wollt, was wir vielleicht hier intern machen oder Beispiele von anderen Kunden braucht, dann kommt mal auf uns zu. Jan und ich stehen euch gerne zur Verfügung, da ein bisschen zu reden und dann bringen wir gerne die Power mit, die wir hier haben und sprechen mit euch mal, welche Veränderungen wir vorantreiben können. Jan, vielen Dank für die kurzen Einblicke. Vielleicht nehmen wir immer noch mal einen längeren Podcast auf und schauen, wie viel tiefer wir dort einsteigen können, um wirklich mal auch ein paar kompliziertere Beispiele noch auseinanderzunehmen. Falls ihr Lust darauf habt, schreibt mir sehr gerne mal. Dann werde ich den Jan noch mal vor die Kamera zwingen und da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Oder wir machen vielleicht mal ein Webinar daraus. War es ja auch schon ein, zwei Webinare jetzt in letzter Zeit, die sehr gut besucht waren. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten AI-Folge in 4 Wochen dann wieder zum Ende des Monats. Und ansonsten gibt es natürlich wie gewohnt jede Woche eine neue Folge bei Modern Work to Go. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank. Ciao, ciao.